3. Hamburg, 28. September 2022. In den vergangenen Tagen nur einen Satz aufgeschrieben. Diese Drecksau in meinem Körper soll mein Leben nicht beherrschen. Unser Garten in Königsbronn war Ablenkung. Als ich mich mal nach der Gartenarbeit duschte, mich abtrocknete, waren diese Gefühle wieder da, die ich kaum mehr kenne. Zufriedenheit, Unbekümmertheit. Dieser Schriftzug an der Wand war weg, zumindest für ein paar Minuten. Diese Drecksau in meinem Körper soll mein Leben nicht beherrschen. Auf der Rückfahrt nach Hamburg ruft mich ein alter Fußballkumpel an. Ich schicke einigen Bekannten und Freunden unter dem Begriff traurig ausgewählte Teile meiner Tagebuchaufzeichnungen. Ich mache das auch, um bei Begegnungen die oft so lässig hingeworfene Frage »Wie geht's dir?« zu vermeiden. Ich verschicke meine Innenansichten, denkend, dass sie schwer sind, bedrückend, vielleicht sogar belastend, meist versehen mit dem Zusatz »Du musst das nicht lesen, vielleicht ist es zu traurig. Ich möchte dich nicht überfordern, dich nicht mit meinen Sorgen belästigen.« Ein Freund schrieb zurück, »Mir ist das zu intim.« Jetzt am Telefon sagt der Fußballkumpel sehr wenig. Er sagt fast nur »Scheiße, Scheiße, Scheiße«. Und das hilft. Seit ein paar Wochen habe ich im Hamburger Abendblatt eine Kolumne mit dem Titel »Merkwürdige Zeiten«. Als ich diesen Titel vorschlug, ahnte ich noch nicht, wie merkwürdig diese Zeiten für mich persönlich werden würden. Es mag vielleicht komisch klingen, aber diese Kolumne, in der ich über alles schreiben kann, ist nun ein kleiner Trost für mich. Heute ganz konkret löst eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung in mir Gedanken für meine Kolumne aus, die Lichtjahre weg sind von dieser Drecksau in meinem Körper. Sie lautet Booty Call. Mal sehen, wohin mich meine Booty Call-Gedanken führen. Plötzlich erfreuen mich Dinge, die mich bis vor kurzem nicht besonders bewegt hätten, zum Beispiel so etwas: Blumensträuße aus unserem Königsbronner Garten. 29. September 2022. In unserer Küche ist eine Herdplatte kaputt. Man kann sie nicht mehr reparieren. In den vergangenen Tagen, obwohl ich nicht in der Lage war, neulich mit dem Techniker darüber zu reden, habe ich mich intensiv mit Herden und Kochfeldern beschäftigt. Es ist schon erstaunlich, wie man sich ablenken kann, wie groß die Sehnsucht nach anderen Gedanken ist. Ich habe nun beschlossen, einen neuen Herd mit neuem Kochfeld zu kaufen, und das mag nun lächerlich klingen, damit ich ein weiteres Ziel habe, auf das ich zulebe. Der Herd ist teuer. Damit er sich rentiert, muss ich noch ein gutes Weilchen durchhalten. Ich bin doch ein Schwab. Ich meide nun Orte, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, Bekannte zu treffen. Bekannte, die ich nicht wirklich gut kenne, zum Beispiel Arbeitskollegen von früher, mit denen ich aber reden müsste. Doch ich habe keine Lust mehr auf Gequatsche. Etwa, wie geht's dem Stern, dem neuen Chefredakteur? Wie geht's der Auflage? Was macht XY? Gestern habe ich diese Mail bekommen. Lieber Herr Luik, danke auch dafür, dass Sie weitermachen. Ihre Gedanken sind sehr wichtig für mich geworden. Journalisten mit und aus Überzeugung scheinen auszusterben. Ich selbst konnte und kann nur Arbeiten leisten, von denen ich überzeugt bin, aber dann muss ich es auch tun. Das gehört zum Menschsein. Und Sie werden noch benötigt. Abschiedsgedanken müssen noch warten. Auch der Eisenhut. Es gibt Mittel, um die innere Ruhe zu verbessern. Hab einen wunderbaren Freund und Gesprächspartner, der vor wohl 6 Jahren einen Magenkrebs mit OP und allen Folgen über Jahre durchlebt und erduldet hat. Er ist auch Journalist. Wenn die kommenden Belastungen vorbei sind, könnten wir uns vielleicht treffen? Ich habe viel von ihm gelernt und hoffentlich auch begriffen. Die Ohnmacht, nicht helfen zu können, ist auch eine anhaltende Belastung. Das Wissen um ihr Befinden hilft, sie zu ertragen. Ich harre ihrer Lebenszeichen. Beste Grüße und nochmals Dank. J.S. Heute kam diese Mail. Guten Morgen, Arno. Was ist denn das für eine Scheiße? Entschuldige, dass ich nicht sofort geantwortet habe, aber das hat mich erst einmal zum Schweigen gebracht. und die richtigen Worte finden sich eh nicht für eine solche Lage der existenziellen Dinge. Verdammte Scheiße, hilft nicht, weiß ich, aber mehr fällt mir derzeit nicht ein. Kurzum, entschuldige meine Sprachlosigkeit und Dank für deinen offenen Umgang mit diesem Dreck. Mensch, Arno, ich rufe dich, glaube ich, lieber demnächst an, wenn du einverstanden bist. Sei herzlich gegrüßt, geschüttelt, gefault, beschimpft, was weiß ich, V. Eine alte Freundin, Studienkollegin aus Tübinger Tagen, die ich durch Zufall vor 2 Jahren wieder getroffen habe, und obwohl wir uns Jahrzehnte nicht gesehen hatten, waren wir uns sofort so vertraut wie vor Jahrzehnten, schrieb dies. Lieber Arno, natürlich habe ich es gelesen, obwohl es wirklich traurig macht. Die Aussichten sind bei dieser Therapie mit den genannten möglichen Begleiterscheinungen verständlicherweise schwer zu verkraften. Und doch musst du da durch und darfst die Hoffnung nicht aufgeben, dass es am Ende dieser Prozedur einen für dich positiven Durchbruch gibt. Dazu brauchst du jetzt alle deine Kräfte. Zu gerne würde ich etwas dazu beitragen, deine Situation erträglicher zu machen. Von hier aus, ich bin in der Zwischenzeit wieder in Laufen gelandet, ist es schwierig. Zum Glück ist Barbara bei dir. Sie wird dich sicherlich mit all ihren Kräften unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich verbal deinen Worten in diesem Medium gewachsen bin. Ich fühle mich nicht so wortstark, finde nicht die richtigen Worte. Halte durch, es wird dauern, aber es gibt auch wieder Wendungen in die andere Richtung. Herzlichen Gruß, Ingrid. War vorhin im Marienkrankenhaus. EKG, Vorgespräch wegen der Implantation des Ports, also eines Katheters. Im Wartezimmer ein Plakat, auf dem der Comedian Atze Schröder mildtraurig lächelnd erklärt: Wenn es um Darmkrebs geht, hört bei mir der Spaß auf. Und er verspricht, Darmkrebs ist zu 100% heilbar, wenn... Wir werden sehen. Wohin mich gestern meine Gedanken, ausgelöst durch diese Booty-Call-Überschrift, führten? Ins nahe Eppendorf. Danach zu einem kleinen Text und einer E-Mail an den stellvertretenden Chefredakteur des Abendblatts. Lieber Herr Icken, im Anhang die nächste Folge meiner Kolumne. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen. Ich schreibe sie schon jetzt, denn bald soll hoffentlich meine Therapie beginnen, mit sehr heftigem Chemoeinsatz. Wie ich mich dann fühle? Deshalb zur Sicherheit der beiliegende Text. Wie es mir geht? Surreal. Ich habe keine Schmerzen und bin doch sehr krank, fühle mich aber pudelwohl. Sie können mich gern anrufen. Der Besuch beim Boxbeutel mit Boxbeutel muss wohl warten. Herzlich, Arno Luik. Und hier die Kolumne. Merkwürdige Zeiten. Kommen Sie mal nach Little Notting Hill. Ach, Sie wissen nicht, wo das ist? Was das ist? Egal, bringen Sie auf jeden Fall ein Wörterbuch mit. Auslöser für diesen Text war eine Überschrift vor ein paar Wochen im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Booty Call. Booty Call? Jüngere werden sagen, ist halt nicht deine Welt. Und ich sage, doch, es ist auch meine Welt. Ich bestehe darauf. Mir macht es immer weniger Spaß, mich durch Sätze, Texte, Wortzusammenballungen zu quälen, die man oft nur versteht, wenn man des Amerikanischen mächtig ist, beziehungsweise, Entschuldigung, des angesagten Instagram-Pidgin-Gestammels. LOL. Vor ein paar Jahren, ich war Autor einer Zeitschrift. Nennen wir sie jetzt mal zeitgemäß Star. Da bekamen plötzlich fast alle Stellen pompös aufgeblähte Bezeichnungen. Ein paar Beispiele. Es entstanden Managing Editors. Ein Quality Board etablierte sich. Channel Managers tauchten auf, ein Creative Manager sowieso und so weiter und so fort. Natürlich gab es auch einen Newsroom und etwas, das ich bis heute nicht verstehe. Ein Editorial SEO stellte sich ein und tat irgendwas. Ohne ein Kick-Off-Meeting durfte man kaum mehr das Haus verlassen. Klang für manche fürchterlich modern, das alles, aber ob das Wortgeklingel Arbeitsklima oder Originalität oder Kreativität erhöhte? Die Auflage? Fuck, ich glaube nicht. Vor einigen Jahren führte ich ein Interview mit dem damaligen Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Er galt damals als Deutschlands bester Manager, Freund des Kanzlers, Er war der Held, der Porsche vor dem Untergang gerettet hatte. Und dieser Wiede King machte sich mächtig lustig über den großen Rivalen Daimler, weil dort die Vorstandssitzungen unter dem neuen CEO plötzlich auf Englisch stattfanden. Dabei weiß doch wohl keiner von denen, spöttelte der Porsche-Chef, was Vierkant-Kreuzschlitzschlüssel auf Englisch heißt. Und er berichtete von Daimler-Kollegen, die sich bei diesen Sitzungen nicht mehr zu Wort meldeten, da ihr Schwäbisch-Englisch sie als gestrige Provinzler entlarvt hätte. Als Hartmut Meedorn bei der Bahn an die Macht kam, präsentierte er seine Zukunftspläne in einem sehr dünnen Thesenpapier mit dem sehr protzigen Titel Hubs and Spokes. Wörterbuch zur Hand? Wohin diese Narben und Speichen die Bahn führten, das weiß heute fast jeder. Mir wird eine Sprache übergestülpt, ironischerweise auch oft von jenen, die sich etwa im Genderbereich gerne als SprachpolizistInnen gerieren und scharf darauf achten, dass man sich ja keiner kulturellen Aneignung schuldig macht, dieselbe aber mit ihrer amerikanisierten Floskelsprache sich gewissermaßen kultureller Unterwerfung hingeben, obwohl sie sich als Avantgarde fühlen. Kleiner Ausflug. Ein Freund von mir, seit vielen Jahren im Einsatz für eine bessere, eine gerechtere Welt, organisierte vor einiger Zeit eine Veranstaltung zum Thema Hamburger Bewältigung kolonialer Vergangenheit. Er wollte politisch korrekt sein, nein, top-politisch korrekt. In seinem Referat sprach er versehentlich von Colored People. Ein fataler Fehler. Er hätte von People of Color reden sollen, noch besser von POC. Plötzlich stand er, der verdienstvolle Kämpfer für mehr Gerechtigkeit, als dummer alter weißer Mann da. Nur, was heißt People of Color? POC. Dasselbe wie Colored People. Antwort: Farbige. Hätte mein Freund aber dieses Wort benutzt, das problemlos jeder versteht, und zudem ist ja Sprache da, er wäre, wetten, von der Bühne gejagt worden, als tumber Reaktionär. Zwischenbemerkung: Ich habe in Wales studiert, in den USA studiert und gearbeitet. Amerikanisch war lange Zeit so etwas wie meine zweite Muttersprache. Aber warum brauche ich für den Alltag hierzulande bald ein Wörterbuch? Vorhin war ich in Little Notting Hill. So, kein Witz, nennen sich Teile von Eppendorf. Spread your love, begrüßte mich ein kleines Schild mitten auf dem Gehweg. Ich ging vorbei an Just Hair, Cuts and Color, ging vorbei an Jewelry, Walk This Way, ließ Room 27 links liegen, staunte über Poetry of Nature, begutachtete die Klamotten bei Queen for a Day, verstand Bahnhof beim Laden 12, Peace, Respect, Tolerance, wurde von einem kleinen Transporter mit der Aufschrift Tree Solution überholt. Bei einem Geschäft hätte ich anheuern können, unter anderem als Head of Retail, Sales and Business Development Manager. Ach, ich kam auch noch an einem Geschäft vorbei, das hieß so: Kurzwaren. What's that? Kurzwaren? Strange Times. Als ich von dem kurzen Spaziergang durch Eppendorf, Notting Hill, heimkomme, liegt vor meiner Wohnung dieser Zettel meiner Nachbarin. Ach Arno, was für eine gottverdammte Scheiße. Liebe Grüße auch an Barbara. R. 1. Oktober 2022. Heute habe ich mir so viel vorgenommen, dass ich gar keine Zeit habe, krank zu sein. Es sind so viele Gedanken in meinem Kopf, dass ich hilflos vor dem Computer sitze. Wie strukturiere ich, was in meinem Kopf herumtollt? Mit was fange ich an? Ich laufe in der Wohnung herum, esse Heidelbeeren, mach mir Tee, guck durchs Fenster auf das Wetter, das zu meiner Stimmung passt. Regen, dunkel, düster. Ich mache keine Kompromisse mehr. Was das heißt? In all den Jahren, in denen ich, so wurde ich medial gelegentlich bezeichnet als Star-Autor oder Edelfeder des Stern, Kommentare zur Weltlage schrieb? Es gab so gut wie keinen, der problemlos veröffentlicht wurde. Häufig wurde versucht, meine Meinung abzuschwächen, meine Haltung zu relativieren. und wenn der Kommentar dann nach Kampf, Streit, Nerverei erschien, wurde er oft mit einem Warnhinweis an die Leser versehen, beispielsweise so: ein Aufschrei von Arno Luik, eine Polemik, eine Glosse, ein Ausruf. Die Botschaft an die Leser: ihr müsst das nicht so ernst nehmen, was hier steht. Ein Kommentar zur Weltfinanzkrise 2008, der mir überaus wichtig war, durfte nicht erscheinen. Das machte die Chefredaktion sekundenschnell klar. Das Verbot habe nichts mit Politik zu tun. Ich solle ja nicht von Zensur reden. Es stimme einfach nicht, was ich behaupte. Hier ist der Verbotene mit seinem programmatischen Arbeitstitel: Die Diktatur des Kapitals. Es ist der helle Wahnsinn, was in diesen Tagen passiert. Man reibt sich erstaunt die Augen. Jahrelang auf allen Kanälen, in fast allen Medien war das gleiche Lied zu hören: man müsse an den Agenda 2010-Reformen festhalten, unbeirrt. Von alternativlosen Reformen sprach stets Kanzler Schröder. Und Reformen, das hieß Deregulierung der Kapitalmärkte und des Arbeitsrechts, Senkung von Unternehmens- und Unternehmersteuern, Privatisierung öffentlichen Eigentums, Abbau des Sozialstaats, Arbeitszeitverlängerung. Überall hörte man, las man, zu teuer sei der Sozialstaat, kein Geld sei da für sozialen Klimbim, es gehe um den Standort Deutschland, um Generationengerechtigkeit. Groß waren die Worte. Sachverständige, Lehrstuhlinhaber, Analysten, Experten, Politiker, Manager, Leitartikler sangen das gleiche Lied. Der Staat hemme den Fortschritt. Der Staat, so der ehemalige BDI-Chef Michael Rogowski, sei ein fürchterliches Gefängnis. Und mit schönen Worten, positiv besetzten Stereotypen wie Eigenverantwortung, Eigeninitiative und Freiheit wurde der Sozialstaat angegriffen und diffamiert. Der Markt richtet's, der Markt macht's. Die unsichtbare Hand des Marktes, so hieß es, werde allen guttun. Wer an der Weisheit dieser Worte zweifelte, wurde zum Außenseiter abgestempelt, der nicht ernst zu nehmen ist. Wer es gar wagte, an die Sozialstaatsklausel des Grundgesetzes zu erinnern, wurde freigegeben zum Gespött, galt bestenfalls als Romantiker, der im Museum ausgestellt werden sollte. Die Macht des Marktes, das war die neue Staatsreligion, und die Herren des Geldes, befreit von politischen Fesseln, durften schalten und walten, tobten sich aus. Und was ist dabei herausgekommen? Das Paradies? Nein. Zutiefst verunsicherte Bürger, eine Gesellschaft so zerrissen wie noch nie, Millionengehälter für eine Kaste von Managern, Armut für Millionen, eine Gesellschaft am Abgrund. Das System wankt, schrieb die Börsenzeitung, und in der ebenfalls kapitalfreundlichen FAS las man genauso Wundersames. Marx hatte doch recht. Man hört von Marktradikalen wie dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, dass er Schlüsselindustrien verstaatlichen möchte, ganz zu schweigen von den USA und Großbritannien, wo die Banken unter Staatsaufsicht gestellt wurden. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man auflachen, wie rasant nun plötzlich, nennen wir es mal so, das Kapital nach dem Staat ruft und wie rasant und brav Politiker diesem Ruf folgen. So viel Konvertitentum war selten, eigentlich kabarettreif. Doch wem nützt das Ganze? Nun heißt es wieder und wieder auf allen Kanälen, in fast allen Medien, es gebe keine Alternative. Der Staat müsse so massiv eingreifen, damit der Finanzkrach sich nicht zu einer katastrophalen Weltwirtschaftskrise ausweite. Und in einem Eilverfahren ohne Beispiel stellt der Staat den bedrohten Banken 480 Milliarden Euro zur Verfügung. 480 Milliarden Euro! Ratzfatz! Erinnern wir uns, dass Hartz IV mal mit dem Fehlen von einigen Milliarden Euro im Staatshaushalt begründet wurde. Erinnern wir uns, dass nicht zurückzuzahlende BAföG-Stipendien abgeschafft wurden, weil sie einige hundert Millionen Euro kosteten. Erinnern wir uns, dass kaum Geld für den Ausbau von Kitas und Erhalt von Krankenhäusern da ist. Erinnern wir uns, wie lange um eine Rentenerhöhung von etwas über 1% gerungen wurde. Es gebe, so hieß es, kein Geld. Basta. Und nun plötzlich ist Geld da, in Hülle und Fülle. Der Staat greift ein, verschenkt Milliarden. Die Bosse der Banken und Versicherungen, die bisher den Staat verachteten, Gift und Galle spuckten, wenn von Regulierungen, von Gesetzen, von Verordnungen die Rede war, die jede Form der Verstaatlichung für Teufelszeug erklärten, selbst die Finanzhaie betteln nun, dass eben dieser Staat ja, dass er Anteile bei ihnen übernehme. Wobei sie so frech sind, die Herren des Geldes noch immer klarstellen, dass der Staat zwar helfen, aber nicht mitreden soll. Das nicht. Money for nothing. Es ist abenteuerlich. Die Finanzkrise ist nicht nur eine Krise der Banken oder gieriger Banksters. Es ist auch eine Krise der sogenannten Elite. Da fährt weltweit ein Wirtschaftssystem an die Wand, sodass Milliarden Menschen darunter leiden werden. Aber all die Experten, die Wirtschafts- und Politikführer tun so, als ob sie von dem Finanzkrach überrascht worden seien. Doch die Pleitewelle ist kein Tsunami, sie ist von Menschen gemacht. Richtigerweise sprach Finanzminister Steinbrück von Brandstiftern. Ein paar Tage später entsorgt er seine Erkenntnis und lädt die Brandstifter zum Löschen in sein Haus. Es ist der Irrsinn. Es ist, als ob die Gangster der Polizei erklärten, wo es lang geht, was rechtens ist. Zum Beispiel Josef Ackermann. Der Chef der Deutschen Bank war in dem Komitee zur Rettung der deutschen Banken. Er zog die Fäden für den 480 Milliarden Euro Rettungsplan. Brandstifter werden normalerweise verhaftet, aber wir erleben nun, dass der Brandstifter zum Feuerwehrkommandanten ernannt wird. Es ist absurd und so wächst der Zweifel, dass aus der Krise etwas Gutes entsteht. Mit 480 Milliarden Euro bürgt der Staat, also der Bürger, für die Banken. 480 Milliarden Euro. Man kann es auch so sehen, das ist die größte Umverteilung des Vermögens in der Geschichte des Landes. Der größte Diebstahl. Und noch etwas ist in dieser Geschichte beklemmend. In einem Hauruck-Verfahren wurde das Rettungspaket durchs Parlament gejagt. Angeblich war es ja alternativlos. War es wirklich alternativlos? Darüber wurde nicht geredet, und so erleben wir gerade auch einen Zusammenbruch des demokratischen Diskurses. Wir erleben ein Regieren im Ausnahmezustand. Die Rhetorik der Not herrscht. Politisches Denken ist durch Notstandsdenken ersetzt. Zur Erinnerung, das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Und nun? So etwas gab es in der bundesdeutschen Geschichte noch nie, wurde der Finanzminister ermächtigt, 100 Milliarden auszugeben, ohne jemals das Parlament zu befragen, ohne sich zu rechtfertigen. So viel Macht hatte noch nie ein einzelner Minister. Anders ausgedrückt, es herrscht nun verblüffend offen die Diktatur des Kapitals. Es gibt keine Zensur, es gibt die Pressefreiheit, ein hohes Gut. So heißt es in den Sonntagsreden der Politiker, so ist auch das Selbstverständnis der führenden Journalisten, der Chefredakteure, die oft eng miteinander verbandelt sind. Das ist keine Polemik. Nein, es kommt ständig vor, dass Vertreter der sogenannten vierten Gewalt, die also Politik und Kapital beobachten, kritisieren, den Mächtigen gelegentlich auf die Finger klopfen oder hauen sollen, zu Regierungssprechern mutieren, in die Propagandaabteilungen von DAX-Firmen wechseln, oft auch zur Deutschen Bahn. Haben Sie das Gefühl, umfassend über den Ukraine-Krieg informiert zu werden? Seine Geschichte, seine Vorgeschichte, die Rolle der USA, der NATO? Ich lese 4 überregionale Zeitungen, mehrere Wochenzeitschriften, ich höre jeden Tag stundenlang den Deutschlandfunk, aber ich höre und lese, bis auf sehr wenige Ausnahmen, das Gleiche. Uniformität, Einheitsdenken, Herdenverhalten. Diese Konformität unserer Medien, klagte mal Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo, ist riesig, so riesig, dass sie uns auch schadet. Er war ein CDUler, Paul Sethe, der am 5. März 1965 in einem Leserbrief an den Spiegel schrieb, »Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Frei ist, wer reich ist. Das Verhängnis besteht darin, dass die Besitzer den Redakteuren immer weniger Freiheit lassen, dass sie ihnen immer mehr ihren Willen aufzwingen. Heute sind es vielleicht noch 20 Leute. Ich verbringe in diesen Tagen sehr viel Zeit in den Wartezimmern von Krankenhäusern, vor allem in den Wartezimmern der Radio- und Onkologie. Es ist dort still. Traurig die Gesichter der Wartenden, der Kranken. Haben sie Angehörige dabei, kann man unmöglich sagen, wer krank, wer gesund ist. Ganz anders die Stimmung in den Wartezimmern der Chirurgie. Wenn da Patienten mit Gipsbein, Gipsarm sitzen, da ist Lachen, da ist Geschrei, das ganz normale Leben. Vorgestern nochmals eine Vorbesprechung wegen meiner Chemo-Bestrahlungstherapie. Obwohl es die gleiche Praxis ist wie vor ein paar Tagen, empfiehlt der Arzt nun, anders als seine Kollegin zuvor, zuerst mit der Bestrahlung zu beginnen. Als Barbara und ich erstaunt gucken, sagt er, es mache keinen großen Unterschied. Wir entscheiden uns für den Chemostart. Der Grund, die Bestrahlung würde erst in 3 Wochen beginnen können. Doch ich möchte jetzt, sofort, etwas gegen das Monster in meinem Körper tun. Es ist wie der Ukraine-Krieg, jeden Tag eine Eskalation. Wir schicken keine Waffen wegen der deutschen Geschichte. Wir schicken Stahlhelme. Wir schicken leichte Waffen. Wir schicken schwere Waffen, eben wegen der deutschen Geschichte. Wir schicken Spähpanzer, Marder, Kampfpanzer, Leoparden, Raketen, Flugzeuge, alles. Die erste Ärztin sagt, die Chemo ist heutzutage gut verträglich. Manche kommen morgens ins Krankenhaus und können nach ein paar Stunden schon wieder arbeiten. Die zweite Ärztin sagte, es wird hart. Ich kann nicht sagen, ob und wie sie die Chemo vertragen, verkraften. Es ist mal so, mal so. Häufig verträgt man sie ziemlich gut. Jetzt sagt der Arzt, Sie bekommen meine private Telefonnummer. Sie können mich rund um die Uhr anrufen. Er zählt mögliche Nebenwirkungen auf, die meinen Kopf vibrieren lassen. Sie werden frieren. Sie werden wackeln. Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit Taubheitsgefühle bekommen, ein Kribbeln in den Füßen, den Fingern, der Nase. Wir müssen aufpassen, dass das nicht bleibt. Bringen Sie zur Behandlung was zum Essen mit und auch zum Lesen. Sie müssen mindestens 5 Stunden bei uns bleiben, ausruhen.